Kapitel 4 Deine Energie. Ich habe dir versprochen, dass ich dir in diesem Buch den geschäftlichen Teil des Künstlerdaseins zeigen werde. Und langsam kommen wir genau zu diesem geschäftlichen Teil. Ich sage immer, herstellen kann jeder etwas. Verkaufen musst du es können. Aber du kannst nur verkaufen, was auch Qualität hat. Nur gutes Marketing alleine reicht nicht aus, wenn dein Produkt stinkt. Also bevor du dein Produkt, also dich und deine Kunst verkaufen kannst, musst du schauen, dass du ein gutes Produkt hast. Und egal in welcher Kunstrichtung du dich bewegst, sei es Literatur, Musik, Schauspiel, Malerei oder was auch immer, im Zentrum deiner Kunst stehst immer du selber. Denn was hast du denn schon Spezielles, was deine Konkurrenz nicht hat? Warum ist es gerade dein Film, der nach Cannes eingeladen wird? Warum ist es gerade deine Musik, die gehört werden soll? Warum sollten es gerade deine Bilder sein, die den Weg in eine Ausstellung finden? Warum ist es dein Buch, das einen Verleger findet? Was ist es denn, was deine Kunst so besonders macht und sich von der Kunst der anderen unterscheidet? Richtig, das bist du selber. Du als Individuum. Du bist einzigartig. Es gibt auf der ganzen Welt keinen zweiten Menschen wie dich. Du selber bist also das Einzigartige. Und darum will ich mit dir in diesem Kapitel über das größte Kapital, das du hast, sprechen, nämlich über dich. Die Fähigkeiten, die du brauchst, um deine Kunst auszuüben, kannst du lernen. Je früher du das beginnst und je öfter du deine Kunst übst, desto besser. Klar. Und glaube mir, es wird ein langes Üben sein. Du wirst oft an deine Grenzen stoßen und du wirst oft scheitern. Aber wenn du bei jedem Scheitern etwas lernst, dann noch härter an dir arbeitest und deine Kunst noch mehr verbesserst, dann wirst du es schaffen. Es wird aber lange dauern, manchmal sehr lange. Das heißt, um es zu schaffen und um durchzuhalten, musst du fit sein. In Hollywood sagt man, the city runs on energy. Und das gilt nicht nur für Hollywood, das gilt überall. Also, egal wo und mit was du es schaffen willst, du musst bereit sein, etwas zu geben. Und dieses Etwas ist deine Energie. Und je größer die Energie ist, die du hast und bereit bist zu geben, desto größer ist die Chance, dass die Menschen mit dir zusammenarbeiten wollen. Niemand will mit jemandem zusammen sein, der immer schlecht drauf ist, der also Energie saugt. Alle Menschen suchen die Nähe von Menschen, die Energie großzügig abgeben. Du kennst sicherlich auch in deiner Umgebung Menschen, die Energiesauger sind, die dich runterziehen, anstatt dich aufzubauen, die bitter sind, zynisch, schlecht drauf und immer nur das Negative sehen. Wenn du einen Abend lang deren negatives Weltbild reingedrückt bekommst, immer ja, aber oder das kannst du vergessen hörst, fühlst du dich nachher leer und ausgelaugt. Stell dir vor, du bist Filmregisseurin oder Filmregisseur und du musst deinen nächsten Film besetzen. Du hast zwei Schauspieler zur Auswahl. Einer, der brillant spielen kann, der aber immer schlecht drauf ist, unhöflich ist, ein Pessimist vor dem Herrn, körperlich nicht wirklich fit, daher etwas unkonzentriert und vermutlich trinkt er auch mehr Alkohol, als gesund ist. Seine Arbeit macht ihm offensichtlich keinen Spaß mehr. Aber er ist brillant und auch schon ziemlich berühmt. Und dann ist da noch einer, der spielt zwar gut, aber ist jetzt nicht so brillant wie der andere. Er ist auch nicht berühmt. Aber er ist immer gut gelaunt, ist wissbegierig, begeistert sich für deinen Film, ist fit, trinkt nicht und nimmt keine Drogen. Du siehst seinem Körper an, dass er mindestens 5-mal die Woche im Fitnessstudio ist. Dieser Typ ist eine Energiebombe. Dieser Schauspieler hat so viel Energie, die er bereit ist, in deinen Film zu stecken und dir zu schenken. Wen nimmst du? Vermutlich wirst du dich für die positive Energie und Schauspieler 2 entscheiden. Ich denke, 90% aller Regisseure würden sich gegen Brillanz und gegen Berühmtheit entscheiden und dem guten Schauspieler mit viel Energie die Rolle geben. Und genauso würden sich 90% der Buchverleger, 90% der Plattenfirmen, 90% der Theaterproduzenten, 90% der Kunstgalerien etc. entscheiden. Also, deine Kunst muss noch nicht perfekt sein, aber was ganz sicher sein muss, ist, dass du ein Energiegeber und kein Energiesauger bist. Und jetzt kommen wir zum unangenehmen Teil. Woher kommt deine Energie? Richtig, von deinem Körper. Dein Körper ist dein größtes Kapital, ganz egal, ob du diesen so aktiv brauchst wie ein Schauspieler oder viel weniger wie zum Beispiel eine Schriftstellerin. Deine Energie produziert dein Körper. Also, bevor du deine Energie verkaufen kannst, musst du Energie haben. Das heißt im Klartext, tägliches Training, gesunde Ernährung und alles sein lassen, was die Energie raubt. Du musst tatsächlich anfangen, das Leben einer Profisportlerin oder eines Profisportlers zu führen. Mache mindestens 5-mal pro Woche ein Fitnesstraining. Ich empfehle 3-mal Kraft und 2-mal Ausdauer. Genug Schlaf, mindestens 6 Stunden, gesundes Essen, kein Zucker, keine Softdrinks wie Cola etc., viel Wasser, keine Chips, wenig Brot, wenig Pasta, keine Zigaretten, keine Zigarren, keine Drogen, wenig Alkohol. Naja, du weißt ja sicher selber, was gesund ist und was nicht. Man isst, was man isst. Du musst deine Ernährung und dein Training als Teil deiner Kunst begreifen. Und du musst diese Dinge in deinen Alltag einbauen. Gesunde Ernährung und Besuche im Fitnessstudio müssen zur Gewohnheit werden. Wenn dir aber deine Kunst so wichtig ist, solltest du das genauso wie ich auch schaffen können. Klar, auch ich habe Tage, an denen ich keine Lust habe zu trainieren. Auch ich habe mal geraucht und habe lange versucht, davon loszukommen. Getrunken habe ich auch immer gerne. Es gab Zeiten, da habe ich täglich Alkohol getrunken. Und es ist nun mal so, dass das eventuell geht, wenn du 20 bist. Dann hast du so viel jugendliche Energie, dass du dir ein paar Sünden erlauben kannst. Aber je älter du wirst, desto mehr musst du auf all diese Dinge verzichten, die dir schaden und die deinem Körper und dir Energie rauben. Und da es im Alter immer schwieriger wird, sich neue Gewohnheiten anzueignen, fährst du besser, wenn du zum Beispiel den täglichen Sport bereits in jungen Jahren in deinen Tagesablauf integrierst. Wie du jetzt weißt, habe ich nach dem Wimbledon-Sieg von Becker mit 15 angefangen, meinen Körper in Schuss zu halten. Nicht exzessiv, aber schon so, dass ich wusste, dass ich genug fit bin, um 2 Stunden auf einer Bühne eine Hauptrolle zu spielen. Auch habe ich von meinen Biografien her gewusst, dass ein Filmdrehtag durchaus 16 Stunden dauern und körperlich sehr anspruchsvoll sein kann, falls man Kampfszenen oder Verfolgungsjagden drehen darf. Mein damaliger Held, der französische Schauspieler Jean-Paul Belmondo, war topfit. Belmondo hat alle seine Stunts selber gemacht. Er hat sich auch immer wieder in Filmen an Hubschrauber gehängt, ist auf Zügen rumgerannt oder ist von einem Häuserdach aufs nächste gesprungen. Mit 15 war ich ja noch auf dem Gymnasium. Da hatten wir 2-mal die Woche je eine Doppelstunde Sport. Dann war ich 2-mal die Woche auf dem Golfplatz. Ja, Golf, auch das ist ein Sport, auch wenn das einige Menschen nicht glauben. 18 Löcher Golf spielen ist vor allem von der Körperkoordination und vom Mentalen her sehr anspruchsvoll. Eigentlich ist Golfspielen ideal für die Anforderungen an Schauspielerinnen oder Schauspieler. Dann habe ich noch 3-mal die Woche ein für die Theaterbühne konzipiertes Bewegungstraining gemacht, das auch Atem- und Stimmübungen beinhaltete. Schwieriger wurde es dann nach dem Abitur, als der Sportunterricht weggefallen ist. Plötzlich fehlte mir auch die Zeit, um Golf zu spielen, weil ich ja meine Schauspielaufnahmeprüfungsreisen, meinen privaten Schauspielunterricht und mein Leben finanzieren musste. Mein regelmäßiges Sporttreiben wurde bedeutend weniger, als das Thema Geldverdienen in mein Leben getreten ist. Später dann, als ich Vater von 2 Kindern wurde, war meine Zeit zum Trainieren noch knapper und es gab immer wieder Phasen, in denen ich kaum mehr trainieren konnte. Meine Energie wurde in diesen Phasen schwächer und, oh Wunder, meine Schauspielkarriere kam etwas ins Stocken. Ich kann dir also aus eigener Erfahrung sagen, wie wichtig dein Körper und deine Energie sind. Ich kann dir versichern, dass deine Energie, die du hast und bereit bist abzugeben, im direkten Zusammenhang mit deinem beruflichen Erfolg steht. Kommen wir nun zu ein paar Tricks, wie du es schaffst, gesund zu essen und deinen Körper in Form zu halten. Ganz wichtig ist, dass du ein regelmäßiges Training zu einer Angewohnheit machst. Ich meine, alle Menschen wissen, wie wichtig gesundes Essen und Training ist, aber die wenigsten tun es. Wie viele nehmen sich am 31. Dezember vor, mit dem Rauchen aufzuhören, mehr Sport zu treiben und gesünder zu essen? Dies sind weltweit die meistgenannten Neujahrsvorsätze. Im Januar schnellen dann die Fitness-Abo-Verkäufe in die Höhe und in den 4 Januarwochen sind die Fitnesscenter voll mit Neujahrsvorsatzmenschen. Aber bereits Mitte Februar sieht man die meisten davon nicht mehr trainieren. Und die Ausrede ist immer die gleiche. Zu wenig Zeit. Und klar, der Zeitfaktor ist ein Problem. Der Tag hat 24 Stunden, auch für mich. Trotzdem schaffe ich es, an 7 Tagen in der Woche zu trainieren. An 3 Tagen, wenn mein Krafttraining ansteht, trainiere ich 1,5 Stunden. An den 2 Tagen, an denen das Ausdauertraining ansteht, trainiere ich 45 Minuten und an den verbleibenden 2 Tagen mache ich ein kurzes Aufwärmtraining, das zwischen 10 und 20 Minuten dauert. Dieses kurze Aufwärmtraining mache ich immer, jeden Tag. Wenn ich zum Beispiel mal in einer Woche zu viele Termine habe oder auf Reisen bin, dann schaffe ich es auch nicht, mein gewohntes Kraft- und Ausdauertraining zu absolvieren. Aber mein 10 bis 20 Minuten Aufwärmtraining schaffe ich immer. Ich wage zu behaupten, 10 Minuten täglich Sport treiben kann jeder. Also wäre das doch schon mal ein Anfang. Baue 10 Minuten tägliches Bewegungstraining in deinen Alltag ein. Und ganz wichtig, für ein Training brauchst du kein Fitnesscenter. Außer du willst wie Arnold Schwarzenegger Bodybuilding-Champion werden, dann ist das Fitnesscenter ja sozusagen dein Arbeitsplatz. Es ist viel besser, zu Hause zu trainieren. So fällt schon mal die Ausrede vom mühsamen Weg und dann der Parkplatzsuche und dem schlechten Wetter etc. weg. Also mach dein Training zu Hause. Kauf dir Hanteln, einen Stepper oder einen Crosstrainer und eine Bodenmatte. Dann konzipiere dein Training so, dass es nicht 2 Stunden dauert und du dann eben immer den Zeitfaktor als Ausrede nutzen kannst. Um in den Trainingsmodus reinzukommen, reicht am Anfang ein tägliches kleines Training von 10 bis 20 Minuten. Wenn du das dann mal 3 Monate durchgezogen hast, dann kannst du die Trainingszeiten erhöhen. Wenn du gerade mit einem 2-stündigen Training anfängst, ist die Chance riesig, dass du die Motivation schnell wieder verlierst und das tägliche Trainieren aus Zeitmangel aufgibst. Zusätzlich halfen mir nachfolgende Tricks, mein tägliches Training durchzuziehen. Ganz wichtig ist natürlich auch hier das Mindset. Ich sage mir immer, dass mein Training ein wichtiger Teil meiner künstlerischen Arbeit als Schauspieler ist. Dann noch wichtiger ist, dass ich das Training am frühen Morgen mache, also in meine Morgenroutine einbaue. Jedes Mal, wenn ich das Training auf den Nachmittag oder den Abend verschiebe, trainiere ich schlussendlich nicht, da der Tag meistens einige Überraschungen mit sich bringt und mir vor allem 1000 Gründe liefert, das Training an diesem Tag sein zu lassen. Dann fokussiere ich mich nie darauf, wie ich mich vor dem Training fühle, wenn ich gerade keine Lust auf Sport habe und 1000 Ausreden habe, warum ich heute das Training sausen lassen muss. Oh, gestern wurde es so spät, ich brauche noch ein bisschen Schlaf, ich trainiere später. Nee, 6-mal Training die Woche reicht doch auch. Ich habe heute so viele Termine, ich schaffe nicht auch noch ein Training. Und so weiter. Ich fokussiere meine Gedanken immer darauf, wie ich mich nach dem Training fühle. Und zwar fühle ich mich nach dem Training immer gut. Nach dem Training bin ich wach, habe gute Energie, fühle mich gesund und bin stolz, dass ich meinen inneren Schweinehund überwunden habe. So fühle ich mich nach jedem Training. Und genau an dieses Gefühl denke ich vor dem Training, wenn ich keinen Bock habe. Und manchmal, wenn ich meine Faulheit mit dieser Taktik nicht überlisten kann, dann sage ich mir, fuck it. Ich mach's halt einfach trotzdem. Das funktioniert immer. Kommen wir nun zu deiner Ernährung, dem anderen wichtigen Faktor für dein Energielevel. Ich rate dir, eine Ernährungsberatung zu machen. Jeder Mensch reagiert anders auf Essen. Es ist deshalb wichtig, dass du herausfindest, welche Nahrungsmittel für dich gesund sind und welche nicht. Ich selber bin viel zu spät zu einem Ernährungsberater gegangen. Hey, aber lieber spät als nie. Ich habe an meinem eigenen Körper erfahren, was für unglaubliche Auswirkungen eine umgestellte Ernährung haben kann. Bevor ich in der Ernährungsberatung war, dachte ich, wenn ich jeden Morgen einen frisch gepressten Orangensaft trinke, gebe ich meinem Körper Vitamine und lebe gesund. Wie ich dann zum Glück erfahren habe, ist das in meinem Fall genau das Falsche. Wenn ich weiter jeden Morgen einen O-Saft getrunken hätte, würde ich spätestens jetzt schwer zuckerkrank sein. Auch wusste ich zum Beispiel nicht, dass gekochte Möhren dick machen. Also wenn du Möhren roh isst, sind sie gesund und machen überhaupt nicht dick, im Gegenteil. Wenn du aber gekochte Möhren isst, dann steigt der dickmachende Glykämieindex bei der Möhre auf das Level eines Big Macs. Ich meine, wer weiß sowas schon außer einem Ernährungsberater? Klar sind gekochte Möhren viel gesünder als ein Big Mac, aber eben, wenn dein Ziel das Abnehmen ist, dann lass die Finger von gekochten Möhren. Wie bereits erwähnt, habe ich für den Kinofilm Der Goli bin ich 15 Kilo in 2,5 Monaten abgenommen. 15 Kilo in 2,5 Monaten. Wenn ich das nicht selber erlebt hätte, würde ich noch heute nicht glauben, dass so etwas überhaupt möglich ist. Es war im Dezember 2012, kurz vor Weihnachten, und ich hatte gerade die wunderbare Rolle des Junkies Urli in der Verfilmung des Kultbuches Der Goli bin ich von Pedro Lenz bekommen. Die Dreharbeiten waren für Mitte März 2013 angesetzt und ich freute mich riesig auf den Film. Ich wog zu diesem Zeitpunkt 79 Kilo. War also nicht dick, aber sah doch sehr gut genährt und gesund aus und nicht wie ein ausgemergelter Heroin-Junkie. Ich wusste, dass ich etwas abnehmen musste, hatte aber natürlich keine Ahnung, wie. Damals hatte ich, wie die meisten Männer über 40, ein kleines Bäuchlein und ja, ich hatte schon öfters versucht, etwas abzunehmen. Mir war schon klar, dass ich auf Zucker und Fastfood verzichten musste, aber sonst hatte ich keine Ahnung. Helma und Rolf, meine Schwiegereltern, hatten gerade Weihnachtskekse für die Adventszeit gebacken und uns geschickt. Aber ich ahnte schon, dass ich nicht eine dieser selbstgemachten Zuckerbomben werde essen dürfen. Ich war also schon im Kopf auf Abnehmen eingestellt, als mich der Produzent Michael Steiger anrief und mir zur Rolle gratulierte und wie sehr er sich auf die Zusammenarbeit freue und ob es vielleicht möglich wäre, dass ich etwas abnehme. Er hat dies sehr höflich und sehr freundlich formuliert und ist bei mir natürlich auf offene Ohren gestoßen. Ich habe ihm erklärt, dass ich schon damit angefangen habe und die wunderbaren Weihnachtskekse von meinen Schwiegereltern auf alle Fälle nicht essen werde. Ich habe ihm gesagt, dass ich aber dringend einen Ernährungsberater brauche, der mir beim Abnehmen hilft. Die Produktion hat mir dann den großartigen Ernährungs- und Fitnesscoach Benny Bachmann vermittelt, dank dem ich tatsächlich an meinem ersten Drehtag Mitte März 2013 noch unglaubliche 63,9 Kilo wog. Diese Rolle des Junkies hat mir dann 2 Jahre später eine Nomination für den Schweizer Filmpreis eingebracht. Aber nicht nur das. Dank dieser Erfahrung und dem Wissen, wie wichtig meine Ernährung und mein Körper für meine Arbeit sind, habe ich seither unglaubliche Erfolge feiern können, sei es als Filmschauspieler oder als Theaterproduzent und Regisseur. Ich wage zu behaupten, dass die Auseinandersetzung mit der Nahrung, die ich zu mir nehme, ein ganz wichtiger Teil von meinem heutigen Erfolg ist. Mein Umfeld war natürlich auch beeindruckt von dieser Wandlung Und sie konnten anhand der 15 verlorenen Kilo vor allem sehen, mit wie viel Engagement und Liebe und Selbstdisziplin ich eine Rolle erarbeite. Dieses Sichtbarwerden von meiner Arbeitsethik hat mir weitere Rollenangebote und Karrieremöglichkeiten aufgetan. Immer wieder wurde ich gefragt, wie ich das denn geschafft habe. Besonders die Frauen in meiner Umgebung wollten alles ganz genau wissen. Wie habe ich 15 Kilo in 2,5 Monaten abgenommen, ohne groß Sport gemacht zu haben und sogar täglich ein Glas Wein getrunken zu haben? Ich nehme dieses Buch hier zum Anlass, um meine 15 Kilo in 12 Wochen Abnehmen-Geschichte detailliert aufzuschreiben und so hoffentlich alle offenen Fragen zu beantworten. Benny Bachmann arbeitet mit dem Prinzip von Metabolic Balance und für mich war das die richtige Methode. Aber wie gesagt, ist jeder Mensch anders und so musst du deinen eigenen Berater und dein eigenes Ernährungssystem finden. In der ersten Stunde am 9. Januar 2013 hat mich Benny dann durchgecheckt, gemessen und meinen metabolischen Typ bestimmt. Anschließend hat er mir den Plan erklärt. Vom Stoffwechsel her war ich ein Glykotyp und vom Drüsentyp her ein Schilddrüsentyp. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich von der Nahrung, die ich zu mir genommen hatte, gerade mal 20% verbrannt. Als ich dann in der letzten Sitzung nach Beendigung der Dreharbeiten nochmals durchgecheckt wurde, verbrannte ich unglaubliche 70% der Nahrung, die ich zu mir nahm. Ich war dann auch kein Glykotyp mehr, sondern der balancierte Ernährungstyp. Und das bin ich heute, 10 Jahre später, immer noch. Also kein Jojo-Effekt. Bennys Plan hatte 4 Phasen. Phase 1 war die Stoffwechselaktivierung und dauerte 3 Wochen. Ich musste gemäß einer Liste mit erlaubten und verbotenen Nahrungsmitteln essen. Ganz strikte, keine Getreideprodukte, also Mais, Reis, Pasta, Brot und keine Südfrüchte. Und ich musste alle 3 Mahlzeiten, Frühstück, Mittag und Abendessen, innerhalb von 4 Stunden essen. Jede Mahlzeit musste ca. 60% Eiweiß, 30% Kohlenhydrate und 10% Fett enthalten. Und dann 20 Stunden nichts. Und nichts heißt nichts, also auch kein Tee oder Kaffee oder Milch. In diesen 20 Stunden war nur Wasser erlaubt. Ich habe da nicht schlecht gestaunt. Wie soll denn das gehen? 20 Stunden nichts essen. Benny hat mir auf meine entsetzte Frage eine kleine Zeichnung gemacht. Er zeichnete die Entwicklung der Menschen, die 2 Millionen Jahre lang eigentlich genau so gegessen hatten. Der Urmensch hat sich den Bauch vollgeschlagen, wenn er gerade ein Tier erlegt hatte, und dann aß er oft stundenlang bis sogar tagelang nichts außer ein paar Beeren, bis er wieder Jagdglück hatte. Dann haben die Ägypter vor rund 6000 Jahren die Kunst des Brotbackens entdeckt und ab da haben die Menschen erst angefangen, permanent zu essen. 2 Millionen gegen 6000. Mein Magen würde sich innerhalb von wenigen Tagen wieder an den Ursprung des urmenschlichen Magens erinnern und das wäre dann kein Problem mehr. Und genau so war es. Nach 3 Tagen hatte ich wieder den Magen eines Urmenschen und das Wahnsinnige war, dass ich mich super fit, wach und voller Energie fühlte. Es war wirklich nicht so schwierig, wie ich am Anfang gedacht hatte. Erleichternd kam hinzu, dass ich von den 20 Stunden ohne Essen ja 6 bis 8 Stunden geschlafen habe, in denen ich nicht an Essen oder an Hunger denken musste. Frühstück habe ich dann jeweils um 17 Uhr zu mir genommen. Meistens gab es einen Magerquark, Eiweiß, mit einer Birne oder mit Beeren, Kohlenhydrate und dazu Sonnenblumen oder Kürbiskerne, Fett. 1 Stunde später, um 18 Uhr, habe ich dann ein kleines Mittagessen gegessen, zum Beispiel einen Salat, Kohlenhydrate mit Avocado, Kohlenhydrate und Fett und Hüttenkäse, Eiweiß und Garnelen, Eiweiß und Fett. Um 20 Uhr habe ich dann mein Abendessen zu mir genommen, zum Beispiel ein großes Stück Fleisch, Eiweiß, in Olivenöl, Fett, angebraten und dazu Pilze, Kohlenhydrate und Spinat, Kohlenhydrate. Und ich habe jeden Abend ein großes Glas Wein getrunken. Um 21 Uhr war das Abendessen fertig und bis 17 Uhr am nächsten Tag war dann wieder nur Wasser angesagt. Ich hatte Benny gesagt, ich mache alles, was du mir vorschlägst. Ich esse 20 Stunden nichts, kein Problem. Ich esse kein Brot mehr, auch keinen Reis mehr, mein absolutes Lieblingsgetreide, und auch keine Pasta mehr. Aber auf mein Glas Wein möchte ich nicht verzichten. Und Benny hat mir das Glas Wein erlaubt. Ich habe zum Abendessen jeweils ein Glas Wein getrunken, aber eben nur ein Glas und nicht mehr. Auch habe ich fast keinen Sport gemacht. Erst als es dann in der Schlussphase ab Woche 8 unter mein Idealgewicht von 69 Kilo ging, habe ich pro Woche 3 Einheiten à 20 Minuten Ausdauer gemacht. Und ich habe so tatsächlich 15 Kilo in 12 Wochen abgenommen und während der ganzen Dreharbeiten mein Gewicht gehalten. Phase 2 war die Eingewöhnung und dauerte 5 Wochen von Woche 4 bis Woche 8. Alles war gleich wie in Phase 1, aber ich durfte am Morgen nach dem Aufstehen einen warmen Früchtetee mit Ingwer und einem Spritzer Limettensaft trinken. Zusätzlich zu einer meiner Mahlzeiten durfte ich noch 2 kleine Kartoffeln und ein Ei essen. Diese beiden Highlights haben meinen Verbrennungsmotor angekurbelt. Zudem musste ich in Phase 2, um bei diesem Extremabnehmen gesund zu bleiben, anfangen, Supplements zu mir zu nehmen. Flüssige Aminosäuren vor dem Schlafengehen, eine Multivitamintablette am Morgen zum Tee und Omega-Tabletten zu den 3 Mahlzeiten innerhalb meiner 4 Essensstunden. Phase 3 war dann die Stabilisierungsphase und dauerte von Woche 9 bis Woche 12. Am Ende der Phase 2 hatte ich die untere Grenze von meinem Idealgewicht erreicht, nämlich 69 Kilo. Um jetzt noch weiter runter, quasi in die Unterernährung zu kommen, habe ich dann noch zusätzlich zu den Essensvorgaben an 3 Tagen in der Woche ein Ausdauertraining gemacht. Diese Phase hat dann bis Ende der Dreharbeiten angehalten. Nach Abschluss der Dreharbeiten kam dann die wunderbare Phase 4, der definitiven Stabilisierung. Ich durfte die 3 Mahlzeiten wieder auf den Tag verteilen, musste einfach schauen, dass zwischen Frühstück, Mittagessen und Abendessen mindestens 5 Stunden lagen. Die Liste der erlaubten Nahrungsmittel wurde angepasst und zwar so, dass ich fast alles essen durfte. Außer natürlich Zucker, Fastfood, Pommes und Chips. Brot, Pasta, Reis und Südfrüchte nur selten und in Maßen. Und natürlich auch beim Alkohol nicht übertreiben. Heute nach 10 Jahren esse ich immer noch gesund. Ich esse einmal die Woche am Sonntag ein Stück Brot. Reis esse ich einmal alle 2 Wochen, Pasta esse ich vielleicht einmal alle 2 Monate und Pizza esse ich 2-mal im Jahr. Zucker esse ich gar kein mehr und wenn Schokolade, dann diejenige mit 95% Kakaogehalt. Heute bin ich Vegetarier aus Überzeugung und esse kein Fleisch mehr. Auch mit dem Glas Wein zum Essen habe ich aufgehört. Alkohol habe ich gänzlich gestrichen, was der beste Entscheid in meinem Leben war und mir viel Energie und Lebensfreude schenkt. Diese Extremdiät war klar die intensivste Rollenvorbereitung, die ich bis zu diesem Zeitpunkt je gemacht hatte. Und es war wirklich eine wunderbare und ganz wichtige Erfahrung. In den 20 Stunden, in denen ich nichts gegessen hatte, habe ich jeweils, wenn so etwas wie ein Hungergefühl auftrat, Wasser getrunken. Und schwupp, war der Hunger weg. Ich habe physisch erlebt, wie wichtig Wasser für mich ist. Heute ist Wasser ganz klar das Getränk, das am wichtigsten für mich ist. Ich habe in dieser Zeit auch ein sehr gutes Buch über die Wichtigkeit von Wasser gelesen mit dem lustigen Titel »Sie sind nicht krank, Sie haben Durst«. Ich meine, wir alle wissen, wie wichtig Wasser ist und dass wir täglich 2 bis 3 Liter reines Wasser trinken sollten. Aber auch hier, kaum jemand tut es, obwohl alle wissen, wie wichtig Wasser für den Körper ist. Was mir zudem in dieser Zeit des Abnehmens aufgefallen war, ist, wie die Menschen um mich herum permanent gegessen haben. Ich habe überall Leute gesehen, die Brote, Brezeln, Sandwiches etc. im Gehen verdrückt haben. Die Menschen essen auch stehend, während sie auf die Straßenbahn warten. Entweder sie essen oder sie starren aufs Handy. Unglaublich. Auch eine ganz besondere Erfahrung war es, als ich dann unter mein Idealgewicht von 69 Kilo gekommen bin. Da habe ich dann festgestellt, was es heißt, Hunger zu haben. Ich wurde extrem sensibel. Ich musste schnell weinen. Einmal habe ich mit meiner Frau gesprochen, was ich dann essen werde, wenn der Film vorbei ist. Allein beim Gedanken an eine Tomatensuppe und ein Zürcher Geschnetzeltes in der Kronenhalle in Zürich habe ich wie ein Schlosshund losgeheult. Als ich dann in der Unterernährung drin war, habe ich viel öfter ans Essen gedacht und war permanent leicht unzufrieden und fahrig. Für die Rolle des Junkies war das alles wunderbar, aber für meine Frau zum Beispiel schon anstrengend. Erstens musste sie ja meine Diät auch fast mitmachen. Sie hatte in ihrem Handy meinen Ernährungsplan und hat nach diesem eingekauft. Ohne meine Frau hätte ich das nie geschafft. Sibylla, danke für alles. Ich liebe dich. Danke. Meine Frau ist in allen Bereichen genial. Und dann ist sie zusätzlich noch eine wunderbare Köchin. Sie hat in dieser Zeit sogar neue Gerichte für mich erfunden. Ich durfte ja ab Phase 2 zusätzlich zu meinen Mahlzeiten zwei kleine Kartoffeln in Kombination mit einem Ei essen. Ich liebe Rösti. Noch mehr als Reis. Und es war schon sehr hart, auf Rösti zu verzichten. Was mir aber immer erlaubt war zu essen, war Sellerie. Nun hat Sibylla mir eine Sellerie-Rösti gemacht. Ein Stück Sellerieknolle geraspelt, dann dazu die zwei kleinen Kartoffeln reingeraspelt und das Ei reingeschlagen und alles gut vermischt. Dann noch die erlaubten scharfen Gewürze rein und auf beiden Seiten in Olivenöl goldbraun braten. Es war der Traum. Noch heute esse ich für mein Leben gern Sellerie-Rösti. Mittlerweile ist der Kartoffelanteil von damals 10% auf heute 30% im Verhältnis zum Sellerie gestiegen. Ja, Sibylla musste da einiges mitmachen mit mir. Einladungen zum Brunch am Sonntag mussten wir alle absagen. Aber auch bei Freunden Abendessen gehen war in dieser Zeit fast unmöglich, außer ich nahm mein Essen selber mit. Und das ist ja dann auch nicht Sinn und Zweck einer Einladung zum Abendessen bei Freunden. Auch war ich dann mit 64 Kilo nicht mehr wirklich sexy. Ich sah echt scheiße aus. Und meine Frau war froh, als ich dann wieder 71 Kilo war und mein Idealgewicht nach Ende der Dreharbeiten langsam anfuttern durfte. Das war auch eine unglaubliche Erfahrung. Am ersten Tag, nachdem der Goli Beneg für mich abgedreht war, habe ich mit Sibylla einen Teller Pasta gegessen. Ich war nach diesem Teller völlig erschöpft. Ich musste mich gleich hinlegen und war gerade mal 3 Stunden im Tiefschlaf. Nach 4 Monaten ohne Pasta hat mich dieses Essen beim Verdauen völlig überfordert. Ein richtiger Energieräuber. Als ich wieder aufgewacht bin, habe ich mir geschworen, dass ich auch weiterhin auf Pasta verzichten werde. Vielleicht so ein paar Mal im Jahr als Abwechslung und weil Sibylla gerne Pasta isst. Ich konnte nie verstehen, wie Magersucht zustande kommt. Heute habe ich dafür Verständnis. Das Abnehmen kann tatsächlich süchtig machen. Als ich in Phase 1 meines Abnehmens jede Woche fast ein ganzes Kilo verlor, habe ich den Sog gespürt. Am Anfang macht es wahnsinnig Spaß, Gewicht zu verlieren. Ich wurde schon so ein bisschen versessen, also Vorsicht. Und auch hier waren Benny und Sibylla sehr wichtig. Sie haben mich im richtigen Moment gebremst und waren sehr um meine Gesundheit bemüht und haben sich um mich gekümmert. Wichtig an dieser Stelle auch, dass ich diese krasse Diät niemandem empfehle. Die meisten Menschen müssen ja auch nicht einen Junkie in einem Kinofilm spielen und haben nur 2,5 Monate Zeit dafür. Und ich will hier auch erwähnen, dass ich die ganze Zeit unter ärztlicher Beobachtung stand. Also ich empfehle dir, gesund zu essen und auch abzunehmen, damit du auf deinem Idealgewicht bist. Das gibt dir ein wunderbares Körpergefühl und viel Energie. Aber unter dein Idealgewicht gehen, wie ich das gemacht habe, nein, das muss nicht sein. Auch nur innerhalb von 4 Stunden essen muss nicht sein, wenn du dir genug Zeit gibst für das Erreichen von deinem Zielgewicht. Es reicht ja auch, wenn du 15 Kilo in einem Jahr abnimmst. Also geh zum Ernährungsberater und setze dir ein Ziel, wie zum Beispiel, in 12 Monaten will ich 12 Kilo abgenommen und mein Idealgewicht erreicht haben. Dann wirst du ganz sicher 3 Mahlzeiten über den Tag verteilt essen können. Geh auch zu einem Ernährungsberater, wenn du nicht abnehmen willst und bereits dein Idealgewicht hast. Setz dich mit dem Thema Ernährung auseinander. Leg doch jetzt bitte wieder das Buch weg oder drück hier im Audiobuch auf Stopp und google nach einem guten Ernährungsberater in deiner Umgebung und vereinbare einen Termin. Ja, jetzt grad. Ist wirklich sehr wichtig. Und falls zurzeit in deiner Brieftasche wieder einmal Ebbe ist, dann kauf dir wenigstens im Internet ein gutes Buch über Ernährung und mache dich schlau. Willkommen zurück. Ich hoffe, du hast einen Termin bei einem Ernährungsberater bekommen oder ein gutes Buch kaufen können, das bald in deinem Briefkasten liegt. Das Thema Ernährung ist bei Sibylla und mir immer noch sehr präsent. In den letzten Jahren haben wir angefangen, unseren Fleischkonsum massiv einzuschränken und ich verzichte ganz auf Alkohol. Heute bin ich Vegetarier und Sibylla isst ab und zu ein Stück Fleisch im Restaurant und trinkt ganz selten ein Glas Wein. Ist Fleisch wirklich nötig, um genug Energie zu haben und um zum Beispiel Muskeln aufzubauen? Einige der erfolgreichsten Sportler, wie zum Beispiel die heutige Nummer 1 im Tennis, Novak Djokovic, ernähren sich rein pflanzlich. Auch der stärkste Mann der Welt ist Veganer. Es gibt diesen sehr beeindruckenden Dokumentarfilm The Game Changers, der sich mit der veganen Lebensweise auseinandersetzt und dies aufgrund der Tatsache, dass Forscher herausgefunden haben, dass die Gladiatoren im alten Rom Vegetarier waren. Für welche Ernährung du dich entscheidest, ist deine Sache. Aber dass du dich mit dem Thema intensiv auseinandersetzt, ist ein wichtiger Eckpfeiler, um deinen Traum, Schauspielerin oder Schauspieler zu werden, zu verwirklichen. Es ist wichtig, dass du weißt, welche Nahrungsmittel deinem Körper gut tun und welche nicht. Ohne Energie und ohne einen gesunden Körper kannst du nie erfolgreich Kunst machen. Ohne Energie kannst du gar nichts.